Und es wird einfach zu oft nicht angesprochen. Es wird oft gesagt, ja, Self-Care, Self-Care. Du musst Nein sagen können. Ja, aber das bedeutet etwas. Dass danach nicht immer alles nur einfach ist und harmonisch. Und dass gewisse Dinge Grenzen haben. Dass man zu gewissen Dingen Nein sagen muss, damit man zu den anderen richtig Ja sagen kann. Und ich glaube, in den letzten Jahren war es einfach immer extremer, dass viele Menschen Angst davor haben, sich zu entscheiden. Und weil entscheiden heißt einfach immer auch, Dinge sein zu lassen.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Road to Calm Podcast. Ich bin euer Host Sandro Meyer und heute habe ich Miriam Heymann zu Gast im Studio. Geboren und aufgewachsen in Zürich, begann Miriam ihre spirituelle Reise fernab von zu Hause in Hongkong, wo sie sich nach ihrem Rechtsstudium dem Yoga-Pfad widmete. Unter der Anleitung ihrer beiden Lehrer Rinat Perlmann und Patrick Creelman vertiefte sie sich in die Technik des Wild Lotus, die ihre intellektuell geprägte Vergangenheit mit einer körperlich anspruchsvollen Praxis verbindet. Als Yogalehrerin, Mutter von drei Kindern und als Public Speakerin teilt Miriam seit über 10 Jahren ihre Erkenntnisse über Yoga, Achtsamkeit und Mutterschaft im Alltag, nicht nur in ihren Klassen, sondern auch in Lehrertrainings, Vorträgen, Workshops und auf den Bühnen großer Events von Brands wie Wanderlust und Lululemon. Miriam, ich freue mich sehr, dich auf diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, bist du da.
Hallo, schön, bin ich da. Ja, danke.
Wir fangen diesen Podcast gerne mit Quotes an. Oh. Also diesen Podcast, das ist jetzt die zweite Folge, aber trotzdem. Ich habe in den Tiefen des Internets folgendes Zitat von dir gefunden, das ich großartig finde. Ich nenne es den Übertitel, habe ich selber gegeben, rebellischer Akt. Yoga macht nicht selig. Im Gegenteil. Yoga legt Schwächen und Gebrechlichkeiten offen, bringt das Schwierige an die Oberfläche. Dann liegt es an jedem Einzelnen zu entscheiden, wie man damit umgehen möchte und bietet die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Eine gute Übung geht für mich nicht runter wie Honig, sondern fordert mich heraus, den Honig im Innern zu finden. Jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, für dich geht es beim Yoga-Praktizieren nicht darum, dass man sich immer gut fühlt. Yoga ist keine Selbstheilung, kein Self-Improvement, sondern Self-Discovery. Würdest du das in deinen eigenen Worten formulieren, neben dem Zitat, den ich jetzt schon...
Es ist wirklich, manchmal bin ich erstaunt, was ich so auf Instagram
was alles geschrieben habe. Was so intelligent da alles im Internet herumschwirrt.
Nein, ehrlich gesagt, finde ich das mega schön zu sehen, wenn man immer noch hinter den eigenen Aussagen stehen kann, auch wenn sie schon eine Weile her sind. Das freut mich. Aber ja, tatsächlich, das ist das Yoga, das ich lebe. Das ist nicht ein Wohlfühl... Oase-Yoga, das sind die Leute, die wissen das auch, die zu mir kommen, und neue Leute sind manchmal ein bisschen erschreckt, wenn man so sagen kann, wenn sie zu mir kommen, weil ich anspruchsvoll bin. Und der Anspruch ist aber nicht dafür da, dass die Leute mehr Druck haben sollen oder besser sein sollen, sondern um sie an diesen Ort zu bringen, wo sie mit sich selbst ein bisschen hadern müssen. Und dann... ja, kommen Dinge an die Oberfläche, die nicht immer einfach sind. Oder man sieht zum Beispiel Muster bei sich selbst. Also dass, wenn man an die Intensität kommt, dass man irgendwie wütend wird, auf sich selbst, auf die Lehrperson. Also ich muss auch irgendwie das nehmen können, oder? Dass die Leute mich manchmal ein bisschen wütend anschauen. Da sind mir auch schon Leute aus der Klasse rausgelaufen.
Wow. Aha.
Ja. Oder sie werden haben... Angst kommt auch hoch, zum Beispiel bei Umkehrhaltungen haben sehr viele Menschen Angst. Und dann müssen sie auch mit diesen Gefühlen umgehen. Oder sie sehen, oder schon nur die Erkenntnis, ah, so reagiere ich, wenn es intensiv ist. Das kann eine mega hilfreiche Erkenntnis sein, auch sonst im Leben. Das nicht, und durch die Beobachtung kann man dann auch Dinge ändern. Also sie müssen wie zuerst mal sichtbar werden, damit man dann überhaupt deinen Umgang damit finden kann oder sagen kann, ja, ich neige ein bisschen zu Angst oder ich neige zu Aggression oder Ungeduld oder was auch immer.
Integrierst du nachher, also ich nehme an, es gibt auch Leute, die dann zu dir kommen und das vielleicht noch nicht wissen über deine Praxis, und die kommen dann zu dir und suchen diese Wohlfühloase, stoßen dann vielleicht an ihre Grenzen, ob jetzt innerlich oder äußerlich. Sprichst du nachher auch mit den Leuten, um diese Erfahrungen zu integrieren, oder lässt du dann die Leute aus dem Studio gehen und selber reflektieren?
Hey, ich spreche auch während dem Unterricht schon viel darüber. Also wenn ich viele neue Leute habe und ich sehe, die strugglen jetzt extrem, dann spricht das schon an, dass das jetzt, wieso wir das tun, damit sie das verstehen. Aber man muss eine gute Mischung finden zwischen Befehlshaber und Inspiration, also irgendwie den Leuten auch zu verstehen zu geben, wieso sie das tun oder wieso das hilfreich ist. Das mache ich natürlich schon auch. Aber meine Erfahrung ist eben die, dass die Leute zwar in der Stunde an ihre Grenzen kommen und nach der Stunde aber mega happy und entspannt sind. Und das ist auch das Ziel. Mein Ziel ist natürlich nicht, dass sie in der Intensität bleiben, sondern dass sie da wieder rauskommen und etwas über sich entdecken oder über sich hinauswachsen oder ihre Kraft spüren, ihre Stärke, ihre Energie. Und die sind dann am Ende der Stunde sind die eigentlich happy.
Mhm. Das ist noch interessant, oder? Dass man eigentlich im Moment ist man irgendwie gestresst und verflucht die Lehrerin und nachher kommt man happy raus.
Total.
Ja. Jetzt, du warst, wenn ich das richtig recherchiert habe, ursprünglich eine eher kopflastige Person, bist in einer eher kopflastigen Familie aufgewachsen und hast das Körperliche erst später dann ein bisschen entdeckt für dich. Kannst du uns ein bisschen einweihen, wie dein Weg zu Yoga, wie du deinen Weg zu Yoga gefunden hast?
Klar, ich war das unsportlichste Kind. Ich war nur in der Bibliothek. Ich wurde als Letzte gewählt im Turnen. Ich bin aus der Primarschule rausgekommen und das sehe ich auch heute noch, kritisiere ich auch sehr an den Primarschulen und habe gedacht, ich bin einfach unsportlich. Ich kann nicht gut mit meinem Körper. Ich kann gut Deutsch und Mathe und was auch nicht was, aber mit dem Körper, da bin ich nicht so gut. Und das ist eigentlich mega traurig, weil wir im Sportunterricht oft vermitteln bekommen, dass es kompetitiv sein muss oder Mannschaftssport. Und wenn das einem nicht so liegt oder wenn man sich unsicher fühlt, dann ist eben kompetitiv für viele Kinder eigentlich eine Herausforderung. Und ich finde das mega traurig, dass so viele Jugendliche denken, sie seien nicht gut sportlich oder sie haben keine gute Beziehung mit dem Körper. Dabei wurde ihnen einfach nicht der richtige Weg wurde noch nicht gefunden. Mhm. Und vielleicht ist es ja etwas vom Wichtigsten, das man lernen könnte in der Schule. Also wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um, weil den tragen wir ja den Rest des Lebens mit uns um. Also viel Mathe mache ich nicht mehr heute. Mhm. Mhm. Aber ich finde, es wird extrem vernachlässigt und so war auch ich und meine Eltern sind sehr psychologisch und pädagogisch interessiert und Philosophie war immer bei uns zu Hause wichtig und ich bin auch jüdisch, also auch das ist eine auch eher kopflastige Religion und ich bin nie Ski gefahren, ich habe nie Ballett gemacht, einfach nichts. Mhm. Und ich hatte dann mit 15 Jahren hatte ich eine Krise. Also es ist normal in unserer Familie, dass man in die Psychotherapie ging. Auch eben, ist halt einfach normal in einer so ein bisschen intellektuellen, kopflastigen Familie. Da bin ich auch schon, war ich in der Psychotherapie.
Mit welchem Alter dann?
15.
Mit 15,
ja. Mega happy, es war auch mega gut.
Ja.
Ich gehe auch heute noch manchmal, er kennt mich, seit ich 15 bin.
Aber
das ist mega toll. Dann komme ich und dann sagt er, ah, das ist doch das Muster, das hatten wir schon mal, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Ah ja, super. Ich liebe meinen Psychiater.
Aha.
Das meine ich jetzt.
Ja, wir haben es verstanden, ja.
Und ich hatte dann irgendwie mega Ängste vor dem eigenen Sterben. Das war vielleicht auch mein Hang zur Philosophie irgendwo durch. Also das sind auch große existenzielle Fragen, die mir aufgekommen sind. Und ich wurde da eigentlich mega gut betreut. Ich hatte einen Rabbiner, der war mega toll, sehr mystisch, spirituell. Ich hatte einen Philosophielehrer an der Schule, den habe ich auch, eine mega enge Beziehung zu ihm. Aber es hat einfach eine Komponente gefehlt und das wusste ich damals noch gar nicht, aber es fehlte einfach der Körper, weil wir haben immer das Gefühl, Körper ist irgendwie oberflächlich oder Sport ist oberflächlich, aber die Oberfläche ist halt auch Teil unseres Seins. Also ob es die Oberfläche ist oder nicht, ist es trotzdem hat es einen Anteil, wie wir unsere Welt erleben, wie wir fühlen. Ich meine, das wissen wir alle, Gefühle sind physisch erlebbar, also so wie Freude, wie Trauer, wie Wut, wie Angst, das sind alles Dinge, die wir spüren im Körper. Und so oft versuchen wir alles nur im Kopf zu lösen. Und Mein Therapeut hat mir eigentlich damals gesagt, wir haben darüber gesprochen, dass ich so gerne am Boden bin. Ich verstehe alle Kulturen, die am Boden essen. Ich verstehe den Islam, der am Boden betet. Das ist mir alles, es macht total Sinn für mich. Und dann hat er gesagt, ja, probier doch mal etwas aus, wie Bewegung, das am Boden ist, Pilates oder Yoga. Und so begann das eigentlich, mein Weg. Und dann habe ich plötzlich auch, begann ich auch zu tanzen. So. Hip-Hop und so.
Also reden wir jetzt im Club?
Im Club. Ja. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, ich habe eine Beziehung zu meinem Körper und ich kann auch arbeiten mit meinem Körper. Also ich kann auch stärker werden oder offener oder Choreografien auswendig lernen. Also ich bin durchaus fähig physisch und das habe ich wie erlebt und parallel dazu erlebte ich auch, was für einen extrem positiven Einfluss das hat auf meine Befindlichkeit, auf meine mentale Gesundheit, auf meine emotionale Stabilität und auch meine physische Gesundheit. Und ich bin dann nach Hongkong mit meinem jetzigen Mann und dort gibt es einfach eine riesige Yoga-Szene. Also es ist gar nicht vergleichbar mit hier. Riesigen Studios. Und ich habe auch meine Lehre kennengelernt. Und das ist dann schon eine wichtige Thematik im Yoga. Es muss einfach stimmen. Es muss einfach geigen mit den Lehrern. Also es gibt ja so eine große Bandbreite von Yoga. Und dann kommt es halt auch sehr darauf an, mit wem man lernt. Und ich war an der Universität zuvor. Ich habe Jura studiert. Und dann war ich da in einem Yoga-Studio bei diesem einen Lehrer, der bis heute mein Lehrer ist, mit der anderen Lehrerin zusammen. Und es war einfach, wow, da ist etwas, das mir bis jetzt verborgen blieb. Und das muss ich verstehen und untersuchen und mehr davon haben. Ja.
Und magst du dich an deine erste Yoga-Stunde erinnern?
Hey, ja, meine erste Yoga-Stunde war an der Uni Zürich, glaube ich, irgendein Mix-Max Pilates-Yoga, ich weiß auch nicht was.
Aber weniger inspiriert, also du warst eigentlich, die Inspiration kam in Hongkong.
Total.
Ja. Weißt du warum?
Ja, das muss man meinem Lehrer lassen, er ist extrem charismatisch, extrem wortgewandt, mega lustig. Ich habe schon so viel Tränen gelacht in den Stunden.
Wirklich, ja.
Und es hat mich auch total überfordert. Also das physische, auch sehr physisches Yoga. Ich war dort die erste Stunde Handstand und ich war nur mit einem roten Kopf und total wow. Aber irgendwie diese Kombination von Philosophie und Körperlichkeit und auch sehr fordernd, auch herausfordernd, intellektuell herausfordernd, diese Kombination, die hat mich wirklich umgehauen.
Es scheint mir jetzt auch, dass du das weitergibst, was dich umgehauen hat.
Also das ist mein Anspruch.
Ja, voll. Du hast vorher gesagt, das finde ich ziemlich spannend, man bringt seinen Körper ja immer überall hin mit, man vernachlässigt ihn oft, vor allem so diese Knowledge Workers, die im Büro arbeiten, oder es geht alles um den Kopf. Aber ich glaube, ich habe dich mal irgendwo auch sagen gehört, du hast irgendwie gesagt, man nimmt den Körper jeden Tag ins Büro mit, oder? Ich finde das noch einen schönen Gedanken, oder? Man denkt immer nur so, ja, bin ich heute gestresst im Kopf? Bin ich klar im Kopf? Kann ich arbeiten? Schlussendlich spielt der Körper ja mindestens die Hälfte mit. Machst du auch Arbeit mit Leuten, die gestresst sind im Job? Oder, und falls ja, wie äußert sich das Thema, das wir jetzt gerade angesprochen haben?
Ja, sicher. Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich 80% von meinen Schülern sind so. Ich finde es auch immer, ich finde es eigentlich sehr eindrücklich, weil ich das Gefühl habe, es gibt so eine große Diskrepanz, dass die Leute das Gefühl haben, oh, überall ist so viel Druck, man müsste so sportlich sein auf den sozialen Medien und in der Werbung und alles muss so. Aber irgendwie die allermeisten Leute schaffen es nicht, ihrem Körper gut zu schauen. Und es wird immer wieder so argumentiert, dass irgendwie zu viel Druck kreiert wird darauf und die Leute sind so gestresst, dass sie dem nicht gerecht werden. Trotzdem bewegen sie ihren Hintern nicht vom Sofa. Und wir haben eigentlich nicht das Problem in unserer Gesellschaft, dass die Leute irgendwie zu sportsüchtig sind oder so, sondern wir haben eben das Problem, dass die Leute den Körper extrem vernachlässigen. Also ja, es ist wie eine Hülle, die einfach ja, mitgetragen wird, wie du es jetzt auch formuliert hast, oder?
Und was denkst du, trägt dazu bei? Also wenn es so offensichtlich zu sein scheint, warum geben wir nicht mehr Acht?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Also das eine ist, drei Dinge. Etwas ist, die Strukturen fehlen. Also wir alle wissen zum Beispiel, dass es nicht förderlich ist für die Arbeit, weder für die Arbeit, noch für die Gesundheit, noch für blablabla, alles, von morgen bis am Abend am Tisch zu sitzen. Und doch wird das, die ganze Wissenschaft weiß das, steht in jedem Magazin, überall steht es. Und trotzdem ändert kein Arbeitgeber irgendetwas. Es wird nicht empfohlen, dass die Leute spazieren gehen, dass sie aufstehen, dass sie Teile des Tages etwas anderes tun. Obwohl wir alle wissen, dass das für die Kreativität, für alles extrem wichtig wäre und auch produktiv, obwohl ich will jetzt nicht in die Produktivität. Das ist noch ein anderes Thema, aber wir alle wissen das und die Strukturen sind einfach nicht dafür geschaffen. Zweitens glaube ich, dass dieses sogenannte Self-Care-Thema, dass es eine Prioritätensetzung ist. Und viele Leute, ich auch, wir haben alle ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, dass wir ein bisschen alles machen können die ganze Zeit. Also wir sind auch sehr stimuliert die ganze Zeit von den sozialen Medien und alle sind in verschiedenen Orten in Ferien und haben Familie und arbeiten und essen gesund und ziehen sich noch toll an und die Wohnung sieht aus wie im Katalog und wir kaufen frische Blumen auf dem Markt jede Woche und ich weiß auch nicht, dass so viele Ansprüche, aber irgendwo durch sind wir auch ein bisschen selber schuld, dass wir so uns vielleicht auch Angst haben, uns zu entscheiden, was ist meine Priorität, wo will ich mich vertiefen, was ist mir wichtig und auch Dinge fallen zu lassen, die vielleicht dann nicht Platz finden in diesem Alltag. Also vielleicht, wenn es wichtig ist, gesund zu essen, dann kann man vielleicht nicht immer mit allen lunchen gehen oder ist man vielleicht die mühsame Person, die sagt, ich will nicht in dieses Restaurant. Oder wenn man regelmäßig Sport machen möchte, dann vielleicht nimmt das Zeit weg von dem Sozialleben oder vom Kulturleben oder vom Scrollen auf dem Handy. Ich will mich gar nicht darüber hinweg. Also ich bin nicht besser. Ich sehe diese Struggles, aber ich glaube auch, dass wir zunehmend Angst haben vor Tiefe, also uns für Dinge zu committen und dann auch in die Tiefe zu gehen. Aber das bedeutet halt auch, dass wir anderes nicht machen können. Und das auszuhalten, das ist nicht immer einfach. Oder zum Beispiel, wenn man tiefe Beziehungen haben möchte, dann kann man vielleicht nicht mit allen Menschen die tiefe Beziehung haben. Und dann ist man für die einen Menschen sehr da und nicht für die anderen. Und manchmal ist damit auch Trauer verbunden, dass man, obwohl man diese Menschen sehr schätzt und toll findet, nicht dieselbe Zeit für sie hat wie für andere. Und auch da, das üben wir halt auch im Yoga. Ja, da kommt Traurigkeit auf und doch entscheide ich mich für etwas, auch wenn es mich traurig macht, und zu üben, mit dieser Trauer dann auch umzugehen, dass wir nicht davonrennen von diesen Gefühlen, sondern sagen, ich kann die aushalten und bin dann auch mutig, was Entscheidungen anbelangt in meinem Leben. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, glaube ich, ist auch, dass Selbstfürsorge oft zu Konflikten sorgt im Umfeld. Also wenn man halt nicht mehr erreichbar ist für den Boss ab einer gewissen Zeit am Abend oder wenn man im Sozialumfeld nicht allen Ansprüchen genügt, weil man vielleicht eben Sport machen möchte und nicht für jemanden da sein möchte oder Zeit braucht, um herunterzufahren und dann das Telefon nicht abnimmt. Gerade wenn sich die Leute im Umfeld sehr gewohnt sind, dass man immer erreichbar ist und immer alles tut und immer rennt und immer die erste Person ist, die eine E-Mail beantwortet, dann gewöhnen sie sich dran. Und wenn dann sich etwas ändert, dann kreiert das Konflikt, Friction, man muss damit leben, dass nicht alle immer happy sind mit einem oder dass man vielleicht jemand anders die Beförderung erhält. Und auch damit soll, ich finde, es wird einfach zu oft nicht angesprochen. Es wird oft gesagt, ja, Self-Care, Self-Care. Du musst Nein sagen können. Ja, aber das bedeutet etwas. Das bedeutet, dass danach nicht immer alles nur einfach ist und harmonisch. Und ja, und ich denke, auch hier ist es einfach etwas sehr Schönes am Yoga, um zu erlernen, damit einen Umgang zu finden. Irgendwie leichter zu werden damit, dass es okay ist. So. Und vielleicht auch mit Humor das zu nehmen. Sag, okay, ist gerade ein bisschen unangenehm, aber das ist mir wichtig.
Mhm. Also, wenn ich noch mal zusammenfassen darf, systemische Probleme gibt es, dann so die Priorisierung, die eigene Priorisierung, die Tiefe suchen. Mhm. Und die Friction aushalten. Mhm. Ja. Das ist etwas, was ich bei dir gemerkt habe. Oft in meiner Recherche ist das aufgekommen, dieses Räume schaffen für einen selber, heißt für dich Self-Care, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und du hast anscheinend gelernt oder hast vielleicht schon immer gehabt, dass du das ein bisschen besser aushalten kannst, wenn du diese Räume schaffst und dann ein bisschen aneckst. Ist das eine faire Aussage oder habe ich das missinterpretiert?
Nein, das finde ich mega korrekt, nur lustig, weil ich glaube, ich habe extrem große Mühe damit anzuecken.
Ah, okay.
Und das war mega, das musste ich mega Ideale, lernen. Ja. Ja. Und ich glaube, als Mutter ist es halt, ich glaube, das darf schon gesagt werden, es ist extrem schwierig, sich abzugrenzen, weil heutzutage haben wir sehr hohe Ansprüche an Mütter, an Eltern generell und speziell an Mütter. Dass sie tausend Dingen gleichzeitig gerecht werden sollten. Also irgendwie sehr hohe Maßstäbe an die Kindererziehung, sehr hohe Maßstäbe an die Organisation, wie sie aussehen soll, berufstätig sein am besten auch noch. Also ja, Hausfrau und aber auch berufstätig und ja, interessant bleiben, ja, nicht zu viel über die Kinder reden. Ja, es gibt so viele Ansprüche. Und sich da etwas rauszunehmen, zu sagen, hey, aber ich löse mich nicht in Luft auf, ich bin nicht nur Mutter, ich bin auch Frau, ich habe eine eigene Daseinsberechtigung, ich bin nicht nur ein Diener der ganzen Familie. Ich brauche auch Platz, ich brauche auch, irgendwann habe ich mal, vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, meine Töchter sind besser angezogen als ich. Ja, das geht eigentlich nicht. Wieso tue ich das? Und ja, das ist jetzt ein kleines Beispiel, ja, ja, aber doch irgendwie wichtig. Also, dass man sich mutig ist. Und das braucht halt ein gewisses Level an Rebellion, weil immer jemand unzufrieden sein wird.
Mhm. Also Selfcare ist eine Form von Rebellion.
In der heutigen Zeit vielleicht schon.
Das ist wahnsinnig, oder? Wenn man überlegt. Ja. Mhm. Und wenn du dir diese Räume schaffst, kannst du vielleicht ein, zwei persönliche Anekdoten geben, zu wo du dir Räume schaffen musst und wie du damit umgehst?
Ja, also ich habe sicher, ich habe zwei Beispiele aus dem Mami-Sein, vielleicht ist es zu viel, aber du sagst mir. Mhm. Eines ist zum Beispiel, dass alle Ratgeber sagen, die Kinder dürfen schon Fernsehen schauen.
Also Parenting-Ratgeber.
Parenting-Ratgeber. Mhm. Ja. Aber ja, nicht zu viel.
Ja.
20 Minuten oder so. 20 Minuten sind einfach wahnsinnig kurz.
So eine halbe Show. Du musst jetzt leider abschalten.
Ja, nein, sorry. Die Kinder, die tun mir nicht leid. Ja. Die Mütter tun mir leid. Ja. 20 Minuten, da kann ich mich gerade mal entscheiden, so, ob ich auf die Toilette soll, jemanden anrufen oder, ich weiß nicht, einen Kaffee trinken. Und das ist eigentlich einfach zu wenig. Und die schlimmste Zeit bei uns zu Hause ist der frühe Abend, wie bei vielen. Die Kinder sind müde, alles ist am Ende. Und ich habe ein Au-pair und meine Kinder sind in der Schule und im Kindergarten. Das heisst, sie sind gut betreut. Und wenn das Au-pair hört oft auf zu arbeiten um 5 Uhr. Und um 5 Uhr ist bei uns zu Hause TV-Hour. Das heisst, religiös schauen alle, die wollen, TV mindestens eine Stunde. Manchmal sind es auch ein bisschen mehr, bis das Abendessen bereit ist. Und diese Stunde, die gibt mir die Möglichkeit, alleine zu kochen. Ich höre Musik, ich spreche mit meinen Freundinnen und ich umgehe auch die schlimme Zeit. Und man könnte mir jetzt zum Beispiel vorwerfen, das Au-pair schaut und danach willst du nicht mal mit deinen Kindern sein, sondern nach dem Au-pair betreut sogar noch der TV die Kinder. Und ich sage, ja. Und ich freue mich auf diese Zeit am Abend, weil ich koche eigentlich gern. Alle sind happy und danach sind auch alle entspannter, weil ich nicht am Ende bin und wir alle nicht schon am Schreien sind. Das Schreien kommt vielleicht dann später noch. Aber es, für Leute, die keine Eltern sind, klingt das vielleicht trivial, aber ich kenne einfach sehr, sehr viele Mütter, die sehr gestresst sind wegen diesem TV-Konsum. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache den Platz, das gehört bei uns dazu, ich brauche das. Und ich weiß, die Kinder könnten besser betreut sein mit, ich weiß auch nicht was, gemeinsam basteln oder gemeinsam kochen, was das Schlimmste ist, das ich mir vorstellen kann. aber das nehme ich mir raus. Und ich glaube auch, ich bin Teil von dieser Familie. Es ist nicht, weil ich nicht mal, weil ich danach netter bin, sondern für mich. Ich nehme das für mich, weil ich finde, ich bin auch Teil dieser Familie. Und auch mir soll es gut gehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel.
Mhm. Du hast gesagt, du möchtest zwei geben oder belassen wir bei dem?
Ja, wir können es bei dem lassen. Aber wenn es genug ist für dich.
Nein, nein, super. Ich habe gemerkt, dass wenn du sagst, Räume schaffen, es ist ja nicht nur, ich meine, bei einer Familie ist es ja wie offensichtlich, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich brauche auch Raum, ich brauche mein, eben gesagt, ich will eigentlich auch schön anziehen oder irgendwas, kann ja irgendwas sein. Oder ich möchte einfach mal in Ruhe kochen oder was auch immer oder mit Leuten reden. Aber das Wahnsinnige ist ja eigentlich, es ist nicht nur in so einer Situation jetzt mit drei Kindern, sondern es ist auch, Leute verlieren sich nicht nur in der Familie, Leute verlieren sich in Beziehungen, Leute verlieren sich beim Job, Leute verlieren sich in allen Dingen. Hast du Beispiele von Leuten, die du vielleicht gecoacht hast, oder mit denen du sprichst, wie das vielleicht außerhalb von Familien aussieht?
Ja, also ganz klar gibt es, ich finde es ganz klar gibt es dieses Problem überall. Und ich glaube, dass das ein bisschen reinspielt in das, was ich vorher schon ein bisschen erwähnt habe, in das überall gleichzeitig sein zu wollen. Also sowohl beruflich vorwärts zu kommen, wie immer sozial zu sein, wie immer gut auszusehen, wie immer an allen Orten gleichzeitig sein, alle Filme gesehen zu haben, ich weiß auch nicht was, politisch noch aktiv zu sein, etc. Und irgendwo durch wird alles ein bisschen schwammig und zu viel. Und ich glaube, da ist eben diese Tiefe schon sehr ausschlaggebend, dass man sich viel vielleicht sagt, gewisse Dinge, die sind bei mir Priorität und das braucht einen Raum. Das ist nicht nur die 20 Minuten, die ich Sport mache, sondern ich will auch, vielleicht will ich 45 Minuten Sport machen, vielleicht möchte ich danach noch ein bisschen sitzen und atmen, vielleicht möchte ich mir davor noch in Ruhe etwas zu trinken machen und dass man wie das blockiert in der Agenda. Also dass man nicht das Gefühl hat, so zwischendurch alles ist so ein bisschen möglich die ganze Zeit, sondern dass man wirklich sich Strukturen, nicht scheut davor, Strukturen zu kreieren, wo wo es Prioritäten gibt. Und ich glaube, du sagst, die Leute sind super, haben Mühe mit den Räumen, gleichzeitig haben wir auch ein hyper individualistische Lebensweise. Also okay. Leute, finde ich, haben auch extrem Mühe mit Commitment. Leute haben auch mega Mühe, füreinander da zu sein. Also, wir wollen füreinander da sein, wir wollen committed sein, aber das bedeutet auch etwas. Das bedeutet eben, dass gewisse Dinge Grenzen haben, dass man zu gewissen Dingen Nein sagen muss, damit man zu den anderen richtig Ja sagen kann. Und ich glaube, in den letzten Jahren war es einfach immer extremer, dass viele Menschen Angst davor haben, sich zu entscheiden, und weil entscheiden heißt einfach immer auch Dinge sein zu lassen.
Ja.
Und das, wir leben in einer Welt, wo die Leute 7-mal Karriere wechseln im Leben, und das ist ja auch toll. Oder Leute 100-mal Partner wechseln, das ist ja auch toll. Und das kann man ja auch, aber wenn das auf allen Ebenen möglich sein soll, die ganze Zeit, glaube ich, sind wir auch oft ein bisschen überfordert. Dieses Nicht-Entscheiden. Also ich habe gerade ein super spannendes Buch darüber gelesen, dass viele Ernährungsberater immer den Leuten sagen, ja, versuch einfach, sei nicht extrem. Mach einfach ein bisschen. Ess ein Kuchenstück, aber nicht zwei. Schau einfach, dass es, du kannst alles, aber einfach reduzieren. Aber für viele Menschen ist das eine Belastung, weil die fragen sich den ganzen Tag, was bedeutet das jetzt? Und das kann auch Stress increasen, es kann auch Stress zuführen, wenn man sich die ganze Zeit fragen muss, ist das jetzt ein bisschen oder ist das jetzt zu viel oder was habe ich jetzt heute schon? Und dann manchmal können eben klare Regeln helfen. Das ist nicht so sexy, ja. Aber eigentlich, um bei der Ernährung zu bleiben, kann es Sinn machen, dass man sagt, ich esse, ich weiß doch auch nicht was, am Wochenende esse ich Dessert und von Montag bis Freitag nicht. Und dann ist man auch befreit von dieser Ballast. Und es gibt Menschen, denen das eigentlich hilft. Und das sehe ich auch im Yoga. Also dass ich unterrichte ein Yoga, das viele Struktur hineinbringt. Und das ist nicht, weil ich so Struktur-Fan bin, sondern weil ich einfach sehe, eine gewisse Struktur setzt die Leute frei. Also wenn sie wissen, wir machen das jetzt so, dann müssen sie sich nicht die ganze Zeit fragen, das könnte man aber auch so und vielleicht hätte ich das so lieber und das wäre doch auch noch angenehm, was ja alles gute Fragen sind. Aber wenn man das überall macht, die ganze Zeit im Leben, dann sind wir einfach nur noch am Rotieren im Kopf und die ganze Zeit uns am Fragen, gefällt mir das jetzt, finde ich das jetzt gut oder nicht, das sollte ich besser. Und darum bin ich eigentlich schon, glaube ich, Räume schaffen, dass das wieder halt mit der Struktur halt, dass man wie sagt, ja, irgendwie der Montag, morgen ist besetzt oder man muss ja auch nicht immer allen Leuten sagen, was man tut. Ich glaube, Michelle Obama hat das mal gesagt, irgendwie, dass sie immer gesagt hat, nein, ich muss mit den Kindern essen und das wurde nie respektiert von den Leuten im Weißen Haus. Und irgendwann hat sie gesagt, I have a meeting. Und dann wurde das respektiert. Und das ist auch okay, stimmt ja auch. Ja. Aber ich glaube, das auch. Können wir uns, vielleicht muss man auch immer allen, nicht allen sagen, was man so genau tut. Und sagen, nein, ich kann nicht. Ich mache nur Sport.
Ja, genau. Also es fällt vielen Leuten schwer, Entscheidungen zu treffen. Hast du das Gefühl, das hat mit Perfektionismus zu tun? Oder hat es mehr damit zu tun, dass die Leute einfach zu viel Auswahl haben und sich wirklich einfach am Ende nicht entscheiden können? Also hat es damit zu tun, dass man dieses perfekte Bild nach außen abgeben möchte? Oder hat es damit zu tun, dass man sich wirklich einfach am Ende nicht entscheiden kann, weil alles super toll erscheint?
Es ist wahrscheinlich beides, oder? Also ich glaube, es gibt einen extrem hohen Perfektionismus in einzelnen Bereichen, wo man selbst sich einfach selber einen extrem hohen Druck macht. Und gleichzeitig, ja, das ist dieser, wie sagt man den auch, Filter World, oder? Also wir leben in einer Welt, wo wir das Gefühl haben, alles muss möglich sein, alles ist so seamless, vom Outfits, die so vom Office in den Sport, in die Abendgarderobe, alles ist so ein bisschen, alles ist hell und fröhlich. Wir wissen ja auch, was der Algorithmus bevorzugt, oder? Tageslicht, weiß, das alles kreiert auch diese Illusion, dass alles so machbar sein soll. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auseinandersetzen mit Schmerz, mit schwierigen anderen Gefühlen und diese aushalten zu lernen, ohne darin zu ertrinken. Ich will jetzt nicht, dass alle Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt alle weinen zu Hause. Aber wie die Dinge zuzulassen und nicht so Angst haben davor, irgendwie von dem eigenen Schatten Angst zu haben, dass wenn man zu etwas Nein sagt, dass dann alles verloren ist oder so.
Der eigene Schatten. Sprichst du darüber in deiner Praxis, wenn wir ein bisschen in deine spezifische Praxis reingehen, wie würdest du die Philosophie beschreiben? Ich weiß nicht, hat das alles mit Wild Lotus zu tun?
Nein.
Was du nicht? Könntest du deine Praxis und deine Philosophie ein bisschen näher beschreiben, die du mit Leuten praktizierst, entweder in deinen Stunden oder one-on-one oder wo fängst du an?
Es ist natürlich ganz etwas anderes, one-on-one oder in der Klasse.
Okay, machen wir one-on-one. Wo fängst du one-on-one an?
Es kommt ganz, es ist ein bisschen eine weite Frage, weil ich habe Leute, die kommen zu mir, weil sie schwanger sind, die kommen zu mir, weil es ihnen nicht gut geht, die kommen zu mir, weil sie die Praxis verbessern wollen. Oder es gibt tausend Gründe, wieso man one-on-one geht. Und dann besprechen wir natürlich zuerst einmal, wo die Leute stehen, was ihnen wichtig ist, etc. Aber oft bemerke ich, dass das, was die Leute wünschen, dass ich in mir denke, das ist nicht das, was sie brauchen. Und ich versuche dann, wie Brücken zu schaffen. Also zum Beispiel kommen die Leute und sind mega müde. Und sie sind aber nicht müde, weil sie schon einen Marathon gerannt sind an diesem Tag, sondern sie saßen eben im Office oder im Bus oder im Tram oder im Auto. Sie sind irgendwie müde vom Alltag. Und es gilt ja dann wie eigentlich zu verstehen, woher kommt diese Müdigkeit und eigentlich auch zu verstehen, ich bin gar nicht physisch müde. Es gibt Kraft in mir, es gibt Stärke in mir und Energie, aber und was ich einfach oft erlebe, ist, wenn man diese dann physisch freisetzen kann, merkt man eigentlich, bin ich gar nicht so müde und es beruhigt auch einfach extrem das Nervensystem. Also ich sehe das einfach wahnsinnig, es ist wirklich eindrücklich, wie die Leute kommen in die Privates oder in die Klassen und die können nicht 5 Minuten stillsitzen. Also ich finde es auch schwierig, wenn man viel agil ist und dann 5 Minuten stillsitzen muss. Dann ist einfach sehr laut im Kopf drin. Und es ist unangenehm. Man wird konfrontiert mit allem, was in einem drin ist. Ah, der Rückenschmerz und ich bin eigentlich müde und ich hätte vielleicht Hunger und vielleicht hätte ich das nicht essen sollen. Und dann bewegen wir uns und nehmen Abstand von all diesen Gedanken, sondern konzentrieren uns einfach auf, was zu tun ist. Und ich bin eben sehr, ich gebe sehr viele Instruktionen. Weil ich merke, dass den Leuten, das setzt ihnen Kapazität frei. Wenn ich Leuten freien Spielraum lasse, dann geht das Gedankenkarussell eben weiter. Also wenn sie einfach einen Lunch machen und ich lasse sie einfach in Ruhe, dann dreht weiter, mache ich das gut, hätte ich noch eine E-Mail beantworten sollen. Darum gebe ich ganz viele Instruktionen, die auch komplex sind, weil sie das befreit. Und gleichzeitig lernen sie auch ihren Körper viel besser kennen. Sie verstehen mehr, wie ist mein Fußgelenk, was ist mein Unterrücken, was ist mein Mittlerrücken, was ist mein Schulterblätter, wie ist die Verbindung von meinem whatever, Schienbein zu meinem Oberschenkel etc. Das heißt, sie lernen, aber sie nehmen auch Abstand von vielem. Und das führt dazu, dass sich das Nervensystem beruhigt, weil es ist fokussiert. Und die Leute sehnen sich immer nach Entspannung, nach nichts. Aber was ich erlebe, ist, dass die Leute sehr ruhig werden, wenn sie sich fokussieren, wenn sie sich konzentrieren, wenn sie ausblenden. Auf der Yogamatte, wir haben kein Handy, keine Bücher, nichts. Wir nehmen eigentlich ganz, ist eigentlich Reduktion pur, nur unser Körper und die Matte. Velofahren und auf dem Bildschirm schauen, sondern es ist sehr viel Reduktion, sehr vieles weg. Und dann, ich erlebe einfach, dass wenn sie dann die Leute sich mit sich selbst connecten können, ganz bei sich selbst sind, durch diese Reduktion und durch diese Konzentration, weil ich ihnen anspruchsvolle Dinge zu tun gebe, dann am Schluss sitzen die und die könnten noch eine Stunde sitzen, weil irgendwie Ruhe einkehrt ins System.
Das passiert eigentlich im Hintergrund, ohne dass sie es merken, indem sie sich die ganze Zeit konzentrieren.
Total.
Ja.
Ich finde es auch interessant, weil viele Leute machen so Achtsamkeit und das ist ja auch gut, aber meiner Meinung nach ist es einfach begrenzt. Ich glaube auch, es gibt viele Leute, die haben schon eine Achtsamkeitsneurose. wenn man sich immer nur fragt, ist das jetzt gut oder ist das nicht oder wie fühlt sich das jetzt an oder dann wird das irgendwann neurotisch. Es ist auch nicht mehr entspannt, im Moment zu sein. Und auch, ich finde es manchmal, muss ich ein bisschen schmunzeln in mir drin, wenn die Leute sagen, ja, wie fühlt sich das jetzt bei dir an? Im Körper zum Beispiel. Und dann ist es eigentlich so eine abstrakte Weise, in den Körper vom Kopf hineinzufühlen, aber man macht eigentlich nichts mit dem Körper. Dabei ist es eigentlich möglich, Energien zu shiften im Körper durch Bewegung. Also, dass man die Trauer spürt und dann spürt man auch, wie sie wieder weggeht. Und das ist auch mega schön, weil man merkt, das bleibt nicht für immer, ohne dass sich meine Umstände ändern. Alles bleibt gleich außerhalb der Yogamatte. Nur ich bewege meinen Körper. Ich finde nicht mal eine Lösung für das Problem. Ich bewege mich nur, ich bin mit mir selbst, mit dem Körper. Und man sieht, wie das fluktuiert. Und dann weiß man, eigentlich, vielleicht muss ich gar nichts groß ändern. Oder vielleicht, ja, ich muss etwas ändern. Oder ich habe die Kapazität, mit Trauer zu sein. Ich kann diese Beziehung verlassen. Mich wird die Trauer nicht umbringen. Ich kann mit der Trauer sein, ohne dass es etwas bedeutet für meinen Alltag. Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche für meine Schüler, dass sie das erleben und gleichzeitig natürlich, dass sie physisch wachsen. Mhm. Also es ist einfach toll, wenn man merkt, hey, wow, ich kann Dinge, die konnte ich noch nicht vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und man spürt die eigene Fähigkeit.
Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was vorher gesagt, diese Achtsamkeit, Neurose. So wie du das beschrieben hast, ist dann oft, wird dann Achtsamkeit wieder zu einem etwas Kognitivem. Oder man überlegt, man ist dann wieder sofort wieder im Gehirn. Und so wie ich es das von dir gehört habe, ist eigentlich, während man eigentlich sich sportlich betätigt und sich konzentriert auf, wie man seinen Körper bewegt, man dann wie seine aktuellen Sorgen rundherum ein bisschen vergisst und sich auf etwas konzentriert und dann im Hintergrund etwas arbeitet.
Ja. Und oft, ich empfinde das wahnsinnig oft bei mir selbst und bei allen Schülern von mir, dass sie dann nach der Stunde viel mehr Klarheit haben, das ist mir wichtig oder ja, das spannend. Nicht. Das will ich verfolgen oder das kann ich eigentlich fallen lassen. Und nicht alles ist sozusagen demokratisch ein gleich großes Problem. Mhm. Das Gleiche auch mit dem Bauchgefühl. Oder ich sehe sehr viele Leute, die reden über Intuition und Bauchgefühl. Und das ist ja auch mega wichtig, das Bauchgefühl und die Intuition. Aber es ist meiner Meinung nach ein Problem, wenn Leute dann keine Konfrontation mehr oder Intensität mehr aushalten und wie immer sagen, ja, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Oder nein, ja, ich möchte eigentlich, ich sehe das auch ehrlich gesagt bei vielen Leuten, die unterrichten wollen, die sagen, ja, ich möchte schon Yoga teachen, ich habe good intentions und ich mache all diese positive manifestations, aber irgendwie passiert es nicht. Ja, weil es reicht nicht. Du musst halt trotzdem einen Raum mieten, aushandeln die Miete, du musst jede Woche dort sein, auch wenn du nicht so Lust hast, auch wenn dein Bauchgefühl dir sagt, heute mag ich eigentlich nicht so vor einer Klasse stehen. Ich finde, man muss auch aufpassen, dass man nicht wie so in diese abhängig wird von einer Art Wohlfühloase, weil es schade ist, wenn man nicht weiterkommt im Leben oder gewisse Dinge, die man sich eigentlich erträumt, nicht verfolgen kann, weil man nicht damit umgehen kann, dass, oder nicht lernt, damit umzugehen, wie das ist, wie man mit etwas bleiben kann, auch wenn es nicht immer so angenehm ist.
Und Disziplin und Struktur schafft ja auch dann ein bisschen Freiheit, mit im Kopf sich mit den größeren Dingen des Lebens zu befassen. Also ich meine, was mir oft passiert, ist, es kommen negative Dinge auf und wenn ich mich nicht damit befasse, spüre ich richtig, okay, dann schaufelst du sie einfach wieder runter. Oder entweder befasst du dich, also sie sind ja sowieso da. Ich habe wieder das Gefühl, manchmal dann im Moment beschäftigt man sich gar nicht mit der Realität, was ja eigentlich jetzt gerade passiert, sondern es ist mehr, man schiebt es irgendwie weg. Und so wie ich von dir gehört habe, ist auch so, dass das Yoga dann zum Teil einem ein bisschen mehr Klarheit gibt. So, okay, gut, aber das ist jetzt meine Realität und ich getraue mich, das anzunehmen.
Ja, weil so viele wichtige Entscheidungen oder große Entscheidungen sind ja nicht einfach, weil sie ja nicht, sagen wir, 80% zu 20% sich anfühlen, oder? Also, wo soll ich hinziehen oder mit wem soll ich heiraten? Oder ich weiß nicht. Das ist ja oft sind es große Fragen, auf die irgendwie 45% sind. Und da ist sicher das Bauchgefühl, zum Beispiel finde ich eine wichtige Funktion, um herauszufinden, was möchte ich, weil man vielleicht mit der rein kognitiven Abwägung nicht weiterkommt, weil es eben knapp ist. Aber danach gilt es auch, diese Entscheidung auszuhalten. Und die fühlt sich dann vielleicht nicht immer gut an, zu gutem Recht, weil es sprachen ja ganz viele Gründe dagegen. Und wenn man dann aber das nicht wieder gleich fallen lassen möchte, dann sagen wir, doch, ich gebe mir jetzt irgendwie eine Zeit, wo ich das anpacken möchte und mit dem das irgendetwas erreichen möchte in einer Richtung, dann gilt es eben, sich wie bereit zu sein dafür, dass es dann vielleicht auch mal schwierig ist oder unangenehm.
Und dann das physische Aushalten. Also wenn etwas schwierig ist im Physischen und man merkt nachher, okay gut, ich habe das jetzt aber geschafft, hilft einem vielleicht dann auch im Kognitiven ein bisschen so, okay gut, vielleicht schaffe ich das.
Total! Ja. Also es gibt, ich würde unterscheiden, es gibt auch im Yoga, es gibt wie Schmerz, wo man merkt, dass irgendwie etwas ist nicht gut, es ist irgendwie ungesund. Dann müssen die Schüler natürlich auf das hören. Aber es gibt auch Unangenehmes. Und zum Beispiel, als Beispiel, also ich mache sehr viele Inversions, Umkehrhaltungen mit meinen Schülern. Und ich selbst habe die größte Angst vor Inversions. Also ich kann jeden Schüler verstehen, jede Schülerin, die Angst hat. Und ich habe es einfach selbst schon oft erlebt in Klassen, dass ich in meiner physischen Praxis zu den, sagen wir mal, zu den Guten gehöre in der Klasse. Und dann kommt eine Pose, von der ich Angst habe und ich sie nicht tue, weil mein Bauch sagt mir nein. Aber eigentlich, wenn ich die Klasse beobachte, weiß ich, eigentlich sollte ich fähig sein, das zu tun. Und meine Angst sagt mir jetzt, tu es nicht. Und wenn ich dann schaffe, das trotzdem zu tun, mit der Angst gemeinsam, sie ist neben mir die Angst und ich mache das trotzdem, ist es ein Durchbruch. Und das hat mir eben, um zurückzukommen zu meinem Yoga-Beginn, das hat mir extrem geholfen, mit meinen Ängsten umzugehen, weil ich neige zu Angst, also das ist, sage ich total schamlos, andere Menschen neigen zu anderen Dingen. Und ich weiß jetzt aber auch viel besser, wie ich Angst begegnen kann, weil ich das in ganz trivialen Dingen wie Umkehrhaltungen im Yoga schon mega oft geübt habe.
Und Angst heißt dann für dich nicht mehr, es ist Angst haben oder nicht Angst haben, sondern man kann Angst haben und es trotzdem machen.
Ja, oder vielleicht, dass manchmal glauben wir ja, wie die Angst ist irgendwie, es muss wahr, die Angst ist einfach nicht immer wahr. Und wir wissen das ja oft nicht zuvor. Also wir haben Ängste, die total irrational sind zum Beispiel. Oder es gibt Ängste, die vielleicht nicht irrational sind, also wenn ich mir Sorgen mache um meine Kinder zum Beispiel, dass sie irgendwie etwas Schwieriges erleben in der Schule. Das ist vielleicht nicht irrational. Aber ich muss mich ja irgendwie entscheiden, okay, aber ich will ja nicht... Die haben nun mal, sie müssen durch diese Erfahrung durchgehen, sie müssen in die Schule gehen, sie müssen sich abfinden mit anderen Kindern. Ich muss lernen, mit dieser Angst zu leben. Also ich kann sie nicht wegmachen ganz, ich kann keine Lösung finden dafür. Auch nicht immer bei irrationalen Ängsten, oder? Kann man, wenn man Flugangst hat zum Beispiel, können einem alle sagen, es ist irrational. Aber eigentlich muss man lernen, wie kann ich mit der Angst fliegen?
Ja, also mit der Angst zu leben und nicht mit unbedingt der Angst entgegenzuwirken zu wollen im Moment.
Vielleicht, und vielleicht wirkt das der Angst schlussendlich entgegen.
Ja, genau. wir haben eine Umfrage gemacht unter allen unseren Newsletter-Empfängern. Und eines der Themen, das sehr oft aufgekommen ist, ist von Müttern, die nicht so richtig wissen, wie sie das Yoga vereinbaren sollen, jetzt, dass sie neu Mütter sind. Weil irgendwie passt dieses ganze Chaos und halt keine Zeit haben, irgendwie für sie nicht so richtig in diesen neuen Alltag. Wenn du das hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, das hört sich total vertraut an. Ich verstehe das auch total. Es ist wirklich mega schwierig. Einerseits und gleichzeitig ist es eben auch weniger schwierig, wie wir denken. Also es ist total normal, meiner Meinung nach, dass, wenn man Kinder hat, ändert sich einfach mega vieles. Und der Anspruch, dass es gleich bleiben soll wie sonst, das kommt nicht nur von den Müttern, das kommt auch vom ganzen Umfeld. Es wird extrem oft gesagt, ah, du bist so toll, du bist gar nicht wie alle anderen Mütter oder du bist immer noch dieselbe wie zuvor. Und eigentlich ist es ja traurig, weil es ist okay, dass ein Kind das Leben verändert. Und es ist eine große Veränderung und alle Mütter wissen das tief in sich drin. Und das erfordert eine Anpassung. Und zum Beispiel ist es klar, dass wenn man, das wird einem auch viel vorgegaukelt auf zum Beispiel den sozialen Medien oder Magazinen, immer diese Morgenroutine, Morgenrituale. Und wenn einfach die Nacht sehr hart ist, weil man nicht schlafen kann, ist die Morgenroutine schwierig. Und das ist einfach ein konstanter Druck, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen irgendwie am Morgen Yoga oder Sport machen. Und das macht eventuell überhaupt keinen Sinn für viele Mamis. Das zweite ist die Zeitkomponente. Viele Leute haben das Gefühl, es muss eine Stunde sein oder so etwas. Und meine Regel ist eigentlich, früher war es irgendwie zweimal die Woche, jetzt ist es wieder jeden Tag. Ich bin Yoga-Lehrerin, das sind viele Mamis nicht. Für mich ist es jeden Tag, das muss überhaupt nicht so sein. Aber für mich ist es eigentlich, ich gehe immer auf die Matte, auch wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe und auch wenn ich mich nicht so toll fühle. Und dann passe ich meine Yoga-Praxis an. Aber weil es wie Teil von meinem Leben ist, Teil der Routine, auch wenn es nur kurz ist, geschieht es einfach dann öfters, dass ich länger bleibe oder dass ich mehr mache. Also, aber wenn es wie zu sporadisch ist, also irgendwie alle drei Wochen schleppt man sich mal in eine Yogastunde, dann gehört das wie nicht zum Alltag. Darum glaube ich, Regelmäßigkeit, auch wenn es nur ganz kurze Klassen sind, ganz kurze Zeitfenster sind oder auch wenn es vielleicht nicht so eine rigorose Praxis ist, wie man es gerne hätte von sich selber. Das kann einfach sehr helfen, dass es Teil ist vom Alltag. Und man nicht so streng mit sich ins Urteil gibt, dass es zu kurz war, zu wenig war, etc. Sondern Hauptsache, man nimmt sich die Zeit und ist mit sich auf der Matte und mit dem eigenen Körper. Und das Dritte ist, das habe ich schon ein bisschen angesprochen, diese Ansprüche, die wir haben und die wir auch an uns selbst haben. Also, ein Kind kommt in das Leben von einer Familie und das nimmt extrem viel Platz in Anspruch. Und ist klar, dass dann nicht mehr alles so Platz hat, wie es zuvor Platz hatte. Und dann muss man sich eben fragen, was ist mir nun wichtiger? Und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es mega schwierig ist, dem Umfeld zu sagen, mir ist meine Yoga-Praxis mega wichtig, weil es so viele andere Dinge zu tun gäbe. Zum Beispiel, ich komme aus dem jüdischen Umfeld, es ist ein bisschen orientalisch von den Werten vergleichbar. Also Einladungen und Kochen, das ist so mega wichtig. Und ich merke zum Beispiel, mir ist es wichtiger, regelmäßig Yoga zu machen, wie nochmals einkaufen zu gehen für das perfekte Dinner oder irgendetwas vorzubereiten. Und dann muss ich auch sagen, okay, ich lade nicht so viele Leute ein, weil ich... Es ist mir mega wichtig, diese Zeit, die ich habe, am Morgen, wenn die Kinder, zum Beispiel mein Sohn in der Kita ist, zu nutzen für meine Yoga-Praxis. Und die Leute sind wirklich nicht happy und es wirkt auch schon fast, und es ist eigentlich mega traurig, snobby, dass eine Mutter sagt, es ist mir mega wichtig, mir Zeit zu nehmen für mich selbst und meinen Körper, obwohl wir es ja wahnsinnig notwendig hätten. Dass die Schwangerschaft belastet uns, postnatal, das muss ich alles zurückbilden, wir tragen die Kinder, wir stillen. Es ist alles extrem eine physische Arbeit. Und dass Frauen zurückkommen in ihrem Körper, sich wohlfühlen, sich selbst gerne haben, das kommt nicht von irgendwo. Das braucht Zeit und Investment, wie alles. Also auch Menschen, die wir lieben, die brauchen Zeit und Investment. Und so auch unser Körper, so entsteht auch wieder mehr Selbstliebe. Es kommt nicht, nichts kommt von nichts. Und trotzdem wird man eigentlich noch harsch verurteilt, wenn man das nach außen trägt und sagt, das ist mir wichtiger wie andere Dinge. Oder zum Beispiel auch viele Mütter, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, dann sagt das ganze Umfeld, oh, gut, dann kannst du jetzt wieder endlich wieder mehr arbeiten. Und wenn man dann als Mutter sagt, nein, ich will eigentlich lieber Yoga machen, dann eckt das an. Und das kommt mir wieder zurück zu dieser Mini-Rebellion. Und das ist ich verstehe auch jede Mutter, die damit hadert.
Ich wollte gerade sagen, auf der einen Seite, was ich raushöre, ist wieder dieses Rebellische, oder? Hey, ich verteidige, was mir wichtig ist. Und dann aber um das überhaupt machen zu können, muss man zuerst ein bisschen wissen, was einem wichtig ist und was man überhaupt priorisieren möchte. Ich habe auch oft das Gefühl, das ist ein bisschen ein Problem, dass man gar nicht genau weiß, okay, weil eben, wie du gesagt hast, oder so viel Zeit bleibt dann nicht, aber für dich ist es klar Yoga. Es ist dann nicht noch Meditation, noch eine Stunde oder weiß ich was, sondern nein, du hast dich für Yoga entschieden und du machst dann das und das verteidigst du dann, ja.
Und da muss man vielleicht auch dann irgendwann aufhören und sagen, oh, ich schaffe es einfach nicht, sondern... Ja, es ist eine Entscheidung.
Ja. Ja, ich meine, ein rebellischer Akt hat etwas Kämpferisches dabei, oder? Jetzt, wenn wir beim Elternsein bleiben, für Leute, die noch keine Kinder haben, aber die haben bald Kinder oder überlegen sich, Kinder zu haben, wie kann man sich darauf vorbereiten?
Es erstaunt mich immer wieder extrem, wie Leute, die keine Kinder haben, glauben, sie würden alles besser machen, wenn sie dann mal Eltern sind. Und ich verstehe das ja eigentlich. Ich hatte sehr jung Kinder, darum ist mir das ein bisschen erspart geblieben.
Wann hattest du Kinder?
Ich wurde mit 25 schwanger. Das heißt, ich hatte noch gar nicht so viel Zeit, um das Gefühl zu haben, dass ich es besser weiß wie alle, weil ich bin wirklich ins kalte Wasser gefallen. Es war auch mega schlimm. Aber ja, ich sehe einfach, dass mega viele noch nicht Eltern nicht wirklich zuhören. Also wenn die Eltern sagen, hey, wir kriegen irgendwie nichts mehr hin oder wir schaffen es nicht mehr pünktlich zu sein, oder dann glauben die immer, das stimmt doch gar nicht. Ich werde das mal besser tun. Bei mir wird das dann schon klappen oder meine Kinder werden besser erzogen sein oder ich weiß auch nicht was. Und dann, es erstaunt mich einfach immer wieder, wie die Leute nicht zuhören. Oder Leute sagen, ja, sind total gestresste Eltern. Und dann, das höre ich so oft in der Schwangerschaft, sagen sie, ja, es ist jetzt so schwierig, ich mache dann das Berufliche dann, oder meine Masterarbeit oder Doktorarbeit mache ich dann fertig im Mutterschaftsurlaub. Und ich denke, hast du nicht zugehört? Niemand arbeitet, der Mutterschaftsurlaub ist nicht da. Es ist hier, weil wir die Aufmerksamkeit brauchen für das Baby und nicht, weil wir dann das PhD fertig machen. Aber ja, wie kann man sich vorbereiten? Ja, Kontrolle lernen loszulassen. Also ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, ist das Fremdbestimmtsein. Also das finde ich auch selber extrem herausfordernd.
Immer noch.
Mhm. Jetzt sind die Kinder weg eine Woche und es ist wow.
Das ist gerade dein Frame of Mind.
Es ist so entspannt, weil ich einfach mal, am Sonntag ging ich meinem Mann um 3 Uhr nachmittags Mittagessen im Restaurant und habe gedacht, wow, so schön. Weil sonst bin ich immer fremdbestimmt. Die haben Hunger, die müssen dann essen um 11:30 und das da zu sagen, okay, noch einmal mehr, ich mache, was ich nicht will, sondern ich mache, was um mich herum erfordert wird. Ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit eine extreme Herausforderung.
Mhm. Also gut, die Leute, die angehenden Eltern sollen etwas besser zuhören, den Leuten, die schon,
total.
Die schon Eltern sind. Okay, gut. Und jetzt eine wichtige Frage, die wir zum Schluss des Podcasts immer stellen. Ich habe noch 1 Million andere Fragen, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen, habe ich gerade gemerkt, ist, ich nehme an, du auch als Yoga, auch wenn du schon 10 Jahre Yoga machst, kommst du in stressige Situationen. Wir haben ja zum Teil darüber gesprochen. Was sind deine Tipps oder vielleicht nicht mal unbedingt Tipps, aber wie gehst du mit stressigen Situationen um, vielleicht akut, aber vielleicht auch vielleicht 1-2 akute Tipps und vielleicht etwas fällt dir ein über längere Zeit? Ja.
Es ist, das habe ich über die Jahre festgestellt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin total, wenn die Gedanken kommen von, ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug, ich müsste mehr, also mehr leisten, mehr arbeiten, netter sein, mehr, ich weiß auch was, das ist eigentlich mein Alarmzeichen dafür, dass ich Dinge aus meiner Agenda streichen muss. Das heißt für mich eigentlich, und das ist eben sehr counterintuitive, also eigentlich sag mir mein Ich, du musst mehr, es ist nicht genug, was du machst, es braucht mehr von allem. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist es an der Zeit, zu verlangsamen. Und das ist mega schwierig, das zu tun, weil es überhaupt nicht dem entspricht, was ich...
Das Gegenteil.
Ja, genau. Und weil, wenn ich dann Zeit habe, zum Beispiel Yoga mache oder einen Mittagsschlaf mache oder etwas Soziales absage und alleine zu Hause bin, und das ist auch, kann ja auch schmerzhaft sein, etwas Berufliches abzusagen oder Soziales oder was auch immer, dass ich dann merke, in der Ruhe kommen dann plötzlich wieder Gedanken oder Ideen, die total unabhängig sind von meinem System. Also dann kommt plötzlich eine Inspiration, was ich kochen möchte. Oder es kommt ein Lied, das mir einfällt, das ich hören möchte. Und ich spüre wieder, hey, so vieles ist gut in mir drin, ohne dass ich irgendetwas anderem gerecht werde, nach außen, spüre ich meinen inneren Reichtum. Und Dinge, die uns geschenkt sind von der Welt, die immer hier sind. Also der Sonnenaufgang. Viele Leute, wir wissen ja alle, wie das schön ist, einen Sonnenaufgang zu schauen. die Sonne geht jeden Tag auf. Mhm. Aber wir sind nicht präsent dafür. Und dann verliert man sich irgendwie im Hamsterrad des Stresses. Also wie dann, wenn man diese Anzeichen spürt, zum Beispiel, ich weiß auch nicht was, oder es kann sein, dass ich nervöser werde, oder ich, zum Beispiel, ich esse immer unregelmäßiger, sobald ich mehr gestresst bin. Ich habe so wie Zeichen, Alarmzeichen, wo ich sehe, oh, ich komme in meinen Stressmodus. Dann ist es für mich Zeit, okay, jetzt muss ich das Gegenteil tun von dem, dass ich eigentlich das Gefühl habe, nämlich reduzieren. Aber nicht, weil ich weiß, die Erfahrung hat mir gezeigt, in der Stille ist die Kraft. In mir drin ist Reichtum und das ist völlig losgelöst, ob ich diese Promotion mache, ob ich ausgewählt werde, ob ich genug Schüler habe, ob ich und meine Kinder gut sind in der, was auch nicht was, ob sie genug eingebettet sind, genug gut sind in einem Hobby, I don't know what, was auch immer der Stress verursacht. Es ist alles mit so mit, es ist the most basic, die einfachsten Dinge sind gut, sind hier. Tomaten, ein bisschen Olivenöl, alles ist gut.
Man muss nicht mehr machen. mehr ist nicht die Lösung. Ja.
Ja, aber ich weiß schon, es ist anspruchsvoll, diesen Switch dann zu tun. Aber je mehr man es macht, umso mehr erlernt, also geht es in die eigene Erfahrung hinein, oder? Wird es wie gelebt und dann wird es auch immer einfacher, weil man spürt, dass es hilft.
Hast du noch etwas, das dir am Herzen liegt, wenn jetzt hier Hunderte, Tausende zuhören?
Oh Gott.
Etwas, das dir am Herzen liegt, das du gerne ja, Leuten sagen möchtest, was du vielleicht gelernt hast in den letzten, Jahren?
Ja, ich glaube, dass Andersartigkeit von anderen Menschen, also wir alle sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Vergangenheit und unterschiedliche Rucksäcke und sind unterschiedlich geprägt, dass die Andersartigkeit anderer Leute nicht ein negatives Urteil ist über einem selbst. Also dass man nicht sich davon, wir uns alle davon inspirieren lassen dürfen, wie wir alle unterschiedlich sind und trotzdem nicht und trotzdem den Mut zu haben, zu der eigenen Einzigart zu stehen. Also, dass es nicht einen Druck kreiert, dass wir auch so sein sollten wie jemand anderes und das eigene zu leben und das eigene mutig voranzutreiben und etwas auszuprobieren und eben andersartig zu sein, fremd. Und das gleichzeitig wertzuschätzen von anderen Menschen.
Wunderschöner Abschluss, vielen Dank. Und ich möchte noch, ich muss mal schauen, ob ich den gerade finde. Der letzte Gast, Julie, hat einen Quote dagelassen, den sie von dir gehört hat. Mhm. Also der ist von BKS Iyengar. Penetration of the mind is our goal. But in the beginning, to set things in motion, there is no substitute for sweat. Vielen Dank.
Danke dir.